Hallo, so schön, dass du da bist. Heute spreche ich über das Thema Astrologie. Und das ist etwas, was für mich eine große Leidenschaft ist, was ich zwischendurch auch schon in meinem Portfolio an Angeboten mit drin hatte, bis die geistige Welt, meine Spirits mir vor ein paar Jahren gesagt haben, dass ich es wieder runternehmen soll, weil es die Menschen so in den Kopf führen würde und ich aber dafür da bin, in meiner direkten Begleitung die Menschen wieder ins Fühlen zu bringen. Und gleichzeitig weiß ich auch aus meiner eigenen Erfahrung und auch aus den Readings, die ich geben durfte, dass das schon auch sehr viel anstoßen kann, auch auf der Gefühlsebene, sich selbst immer besser kennenzulernen und tiefer annehmen zu können mit allen Ecken und Kanten. Und ja, für mich ist das ja schon lange ein großer Fokus, die Welt, andere Menschen, Begegnungen, Beziehungen, Beziehungen zu den Tieren als Spiegel der Seele auch wahrzunehmen. Und genauso die Fotografie, das Künstlerische und eben auch die Astrologie. Also vor allem das persönliche Horoskop ist einfach in meinen Augen ein sehr klarer Spiegel der Seelensignatur, die bei jedem einfach ein bisschen einzigartig ist, auch wenn wir alle Energien in uns tragen, hat jeder trotzdem seine eigenen Betonungen und damit auch seine eigenen Stärken oder eben auch Schwächen. Und das siehst du ganz wundervoll im Horoskop. Und ja, und ich habe irgendwie diesen Impuls für diejenigen, die in ihr Horoskop tiefer eintauchen wollen oder es überhaupt erstmal erkunden wollen, neu kennenlernen wollen, hier so eine kleine Reihe zu machen, wo ich dir die ersten Schritte an die Hand gebe, damit du da anfangen kannst, dich selber auf dieser Ebene besser kennenzulernen. Und ja, wo ich dir sehr wünsche, dass es dir dabei hilft, eben in eine tiefere Annahme und mehr Frieden mit dir selbst zu finden und auch eine tiefere Wertschätzung für dich selbst, für deine Essenz dadurch zu finden. Und ja, also anfangen. Wo anfangen? Bei so einem riesigen Thema. Das Horoskop von dir ist ein Screenshot quasi des Kosmos zu dem Zeitpunkt deiner Geburt. Das heißt, um dein Horoskop kennenlernen zu können, brauchst du deinen Geburtsort und deine Geburtszeit neben deinem Geburtsdatum. Das steht, also meistens kannst du es über deine Mutter erfahren oder man kann es wohl auch bei dem Standesamt sich zukommen lassen, die Geburtszeit, da wo man geboren wurde. Und genau, das ist also die Voraussetzung dafür, dass du das genau berechnen kannst. Und dann kannst du, ich verlinke unten die beiden Portale, die ich da am besten finde. Und dort kannst du dir das dann kostenfrei erstellen lassen und abspeichern und genau mit dem, was ich jetzt erkläre, dann vor Augen dein Horoskop tiefer erkunden. Und wir fangen einfach mal dabei an, dass, finde ich, das ein wichtiges Basiswissen, was vieles erleichtert, ist zu verstehen, dass dein Horoskop, wenn du es jetzt vor dir hast, dass du dann, also das würde ich dir empfehlen, dass du die Folge pausierst, bis du dir dein Horoskop erstellt hast. Ich glaube, das ist dann leichter und macht auch mehr Spaß, dieser Folge dann zu folgen. Genau, und wenn du dann dein Horoskop vor Augen hast, dann kannst du mal beobachten, dass du da verschiedene Kuchenstücke in diesem Kreis hast. Das sind 12 Stück. Und die sind in der Regel auch nummeriert. Und das sind deine Häuser, so heißt das. Die einzelnen Kuchenstücke. Und der Beginn ist immer auf der linken waagerechten Linie. Das ist dein Aszendent, ein wichtiger Punkt, da kommen wir später zu. Und dann gibt es 3 Häuser, 3 Kuchenstücke, bevor eine senkrechte Linie kommt. Das ist dein IC, da kommen wir auch später zu. Und dann wieder das gleiche, 3 Kuchenstücke und eine waagerechte Linie, das ist der Deszendent, der DC. Und wieder 3 Kuchenstücke, dann kommt die senkrechte Linie nach oben und das ist der MC. Und wieder 3 Kuchenstücke, bis du wieder beim Aszendenten, beim AC bist. Und das ist einfach schon mal so der Grundaufbau. Und der Aszendent, die linke waagerechte Linie, läutet, wie gesagt, das erste Haus ein. Und jedes dieser 12 Häuser ist mit einem bestimmten Archetypen an Zeichen verbunden. Also hast du ja wahrscheinlich schon mal gehört, der eine ist Widder, Sternzeichen, der andere Skorpion, der andere Waage. So, ne? Das sind die verschiedenen Zeichen. Das sind diese Archetypen. Und da gibt es 12 Stück. Und jedes Haus ist mit einem dieser 12 Archetypen an Zeichen verknüpft. Also es ist wie ein Frequenzfeld. Und dann gibt es ja noch die Planeten und Asteroiden und wichtige Berechnungspunkte, die da in dem Horoskop auch eingezeichnet sind. Da jedem dieser 12 Häuser und dieser 12 Zeichen und Archetypen, die sind ja schon mal ein Match, ein Paar immer, mal 12. Und denen wird auch immer ein Planet zugeordnet. Das heißt, du hast immer, so wie es 3 Kuchenstücke gibt, bis zu dem nächsten senkrechten oder waagerechten Strich, gibt es auch immer 3 Komponenten, sage ich mal, von einer Frequenz. Also einmal ein Haus, ein Zeichen und ein Planet. Und die sind dann immer alle in einer Frequenz. Das hilft, finde ich, sehr beim Lernen, wenn man das so ein bisschen einfach im Hinterkopf behält. Und für mich ist Astrologie wirklich eine Sprache, die wir lernen können. Und gleichzeitig spielt natürlich die Intuition immer eine große Rolle, wenn wir auf ein Horoskop gucken. Und jeder Astrologe hat da intuitiv nochmal andere Eingebungen, wenn er ein Horoskop sieht. Und deswegen wirst du auch immer dich zu bestimmten Menschen, wenn du dir ein Reading geben lässt, zu bestimmten Menschen hingezogen fühlen, weil dieser Astrologe für dich irgendwas Wichtiges zu sagen hat und darin was Wichtiges sieht. Und manche Dinge sind aber wirklich auch eine gewisse, kann man schon auch wirklich rational wie eine Sprache lernen. Und da erkläre ich dir jetzt ein bisschen was in den nächsten, weiß ich nicht wie vielen Folgen. Und gleichzeitig kann ich dich auch dazu ermutigen, bestimmte Details mit der KI zu besprechen. Ich würde dir nicht empfehlen, dein Horoskop einfach, also die Daten da einzugeben in der KI und zu sagen, erstell mir mal mein Horoskop und erklär mir das. Das habe ich mal ausprobiert aus Neugier und da hat die KI noch sehr viele Fehler gemacht. Und gerade wenn man in der Astrologie nicht so tief drin ist, dann ja, ist das natürlich, also dann fällt einem das ja nicht auf, wenn dann da auf einmal laut der Astrologie irgendwie Planeten ganz woanders stehen, als sie wirklich in deinem Horoskop sind. Und das natürlich dann auch eine ganz andere Energie für dein Wesen wäre, als wirklich deine Seele verkörpert. Genau, von daher, das würde ich dir nicht empfehlen, aber so ja, konkrete Dinge wie zum Beispiel Planet XY in dem und dem Zeichen, in dem und dem Haus, in der und der Beziehung zu anderen Planeten. Liebe KI, erklär mir doch mal, wie sich das zeigen kann. Mach mir da mal eine Liste. Ja, so. Das kann schon mal ganz interessant sein. Das noch so vorweg als Ergänzung. Ansonsten habe ich natürlich auch zu meiner Zeit gab es, also als ich die Astrologie studiert habe, gab es noch keine KI und ich kann auch eben sehr empfehlen, das einfach sonst bei YouTube oder Google zu schauen, wo es dich dahin zieht, wenn du da dann eben diese bestimmten Dinge, die dich gerade interessieren, wie ich es gerade beschrieben habe, bestimmte Planeten oder so, da einfach mal einzugeben. Und zu gucken oder bestimmte Zeichen, Energien, Archetypen, weil ich das natürlich jetzt nicht so tief umfassend hier breittreten möchte, wie wenn das jetzt ein ganzer Kanal nur für Astrologie wäre. Ja, das ist jetzt nicht so das, was ich fühle, sondern es soll ja einfach ein Einstieg sein oder ein, ja, ein Grund. Ein Grundwissen, eine Erleichterung, um da anzufangen, selber dich kennenzulernen. Und das noch so dazu. So. Und wenn du dann, also, wir fangen an. Ich erkläre einmal grob diese 12 Dreierpaare, sage ich mal. Und wie gesagt, das ist jetzt nur ein grober Eindruck. Aber ich glaube, das ist schon mal ganz gut, dass die mal alle genannt wurden, um dann tiefer gehen zu können. Also, der Aszendent, wie gesagt, ist die waagerechte Linie links, läutet das erste Haus ein, das erste Kuchenstück. Und das erste Haus ist mit dem Zeichen Widder verknüpft und mit dem Planeten Mars. Und das alles drei ist also wie eine Frequenz. Und da geht es immer um den Neuanfang, die Geburt, das kleine Kind. Damit eben auch quasi all das, was ein Kind ausmacht, also Impulsivität, Neugier im Sinne von Abenteuerlust und ja, schon auch eine gewisse Naivität könnte man da auch so mit reinschwingen. Es ist sehr feurig, es ist wirklich dieses Lebensfeuer, was da geboren wird in diesem Archetypen, in diesem Frequenzfeld. Also es ist das Element Feuer, wird dem zugeordnet und es ist eine sehr initiierende Kraft, da wird wirklich etwas neu geboren und kommt neu auf die Welt und ist damit eben auch etwas, was diese Frequenz von Pioniersein in sich trägt. Also die Widderkraft ist einfach ein Vorangehen, ein Losgehen und auch ein gewisser Mut. Ja, Mut ist da definitiv eine Energie und auch die Bereitschaft, alleine einen Weg zu gehen. Also eine große Unabhängigkeit und Autonomie und auch Freiheitsdrang und so eine gewisse Radikalität, so ein ganz oder gar nicht, so eine, eine gewisse Impulsivität ist einfach in der Widderenergie sehr drin. Und es ist ein sehr lebendiges Feuer, was wirklich diesen Tatendrang mitbringt. Es ist eine Macherenergie, es ist ein nach vorne wollen, es ist alles rund um Bewegung ist in diesem Frequenzfeld drin. Da ist also zum Beispiel Menschen, die extrem sportlich sind, haben meistens irgendwo eine Widderbetonung. Und oder Menschen, die sehr viel Bewegung brauchen, die sehr rastlos sind. Das sind alles Energien, die sehr widderig sind. Und es bringt auch eine gewisse Führungskraft mit, weil es eben dieses Vorangehen verkörpert und dieses Losgehen und unabhängig den eigenen Weg gehen, mutig sein, ein starker Wille, und es ist auch die Frequenz von also die männliche Energie mit dem Mars ist dort drin enthalten und damit eben auch das, was den Mann halt eben ausmacht, ne? Also dass diese Frequenzen des Männlichen, das Machen, das Tun, die Grenzen ein Stück weit, das Nein sagen, das Führende und das auch das Schützende in dem Sinne, dass es auch die Frequenz von Wut beinhaltet und für sich einstehen, für etwas einstehen und und eben Mut in der Schattenseite, aber eben natürlich dann auch das Extrem davon, also die Zerstörung, die Gewalt, der Krieg, auch das ist im Widder-Archetypen drin. Und Widder kann eben schon auch wirklich andere überrennen, weil er einfach so schnell und ungeduldig ist und so impulsiv ist. Und kann auch eben sehr dominant werden, auf eine ungesunde Weise. Das ist also diese Widder-Urfrequenz, wo eben das erste Haus und Mars auch zugehören. Das zweite Haus, das zweite Kuchenstück, ist mit dem Stier und der Venus verknüpft. Und da geht es dann wirklich um eine tiefere Verkörperung. Also im ersten Haus geht es auch um den Körper, weil es ja auch die Geburt beinhaltet. Und auch quasi das Aussehen ein Stück weit und wie man in die Welt kommt, wie man in der Welt auftritt. Und das ist eben auch noch da drin. Im zweiten Haus ist es dann eine stabilere Verkörperung, ein tieferes Landen, eine Frequenz von Stabilität, die da entsteht. Und von mehr Sicherheit und auch von Geborgenheit. Also es ist auch das, was natürlich dann auch, wenn wir jetzt von der Geburt losgehen, was ein Säugling dann ja auch viel braucht. Also Sicherheit, Geborgenheit, Stabilität, genährt werden, das Urvertrauen, eine gewisse Fülle und die Sicherheit geht eben auch natürlich mit Finanzen einher und da sind aber auch die Werte an sich eingeordnet, also welche Werte vermittelt werden oder in uns dann, also innerlich, aber auch äußerlich, also eben auch das Finanzielle und das Materielle, alles rund um den Körper ist da drin, aber eben auch um die inneren Werte, das, was innerlich Stabilität und Halt schenkt. Damit natürlich dann auch der Selbstwert und eben das Urvertrauen und das, was dir Sicherheit schenkt. das, was dich erdet und genau, was dir hilft, präsent zu sein, dich sicher zu fühlen. Das ist auf jeden Fall im zweiten Haus mit enthalten und in dieser Stierfrequenz. Und der Herrscherplanet ist die Venus. Ja, es ist auch die Energie von Sinnlichkeit da drin und Entschleunigung, Langsamkeit, Achtsamkeit, Präsenz, Natur, die Mutter Erde. All das ist in dieser Stierfrequenz drin enthalten. Die Schattenseite ist dann eben oft eine Sturheit. Also es ist eine fixe Energie und eine Erdenergie. Das heißt, es kann sehr unbeweglich werden und sehr lange an etwas festhalten und einfach sehr sich mit Veränderung extrem schwer tun. Und so sehr auf die Sicherheit achten, dass halt dass einfach alles sehr lange dauert, dass man alles zigmal überprüfen muss. Also das Sicherheitsbedürfnis kann sehr groß sein. So. es kann, ja, also es ist, ich glaube doch, die von den Schattenseiten habe ich, glaube ich, genug genannt. So, dann gehen wir weiter zum dritten Haus. Also, drittes Haus, drittes Kuchenstück mit dem Zeichen vom Zwilling und dem Planeten Merkur. Die drei bilden eine Einheit und und beim Zwilling geht es dann wirklich darum, die Welt zu entdecken, zu lernen, neugierig zu sein, wirklich wie ein Kind die Welt von allen Seiten quasi zu beleuchten und alles auch dadurch ein bisschen so zu hinterfragen, aber immer offen und lernbereit dabei zu sein. Also es ist irgendwie schon so ein gewisses Hinterfragen, gewisses vielleicht auch kritisches Denken kann da drin sein, wobei kritisches Denken, ja, naja, aber der Zwilling ist von der Frequenz ja eigentlich auch sehr offen und ich fühle, dass es die wertfreiste Frequenz von allen ist. Ja, doch, fühle ich schon. Also Wassermann ist auch extrem wertfrei, aber der Zwilling, glaube ich, fast noch mehr, weil der Zwilling alles verstehen will und auch verstehen kann. Dadurch, dass der Zwilling ist ein Luftelement und sehr flexibel. Und das heißt, also von der Ausrichtung, von der Energieausrichtung her, es ist eine flexible Energie. Das heißt, extrem anpassungsfähig. Es ist die anpassungsfähigste Frequenz von allen und die neugierigste und die offenste und wo wirklich der Wunsch da ist, alles zu verstehen. Und dadurch, der Zwilling kann völlig konträre Sichtweisen sehr wertfrei nebeneinander stehen lassen, weil er beides verstehen kann. Und beide Hintergründe verstehen kann. Und ja, der Zwilling verkörpert oder bringt die Leichtigkeit in die Welt und eben die Neugier, den Wissensdurst und die Freude am Lernen und an Kontakt, an Kommunikation. Es ist eine Frequenz, wo ich sagen würde, die größten Kommunikationsskills liegen da. Es ist durch die Leichtigkeit auch, kann es auch mit Humor gespickt sein. Und das ist der Zwilling in der Lichtseite. In der Schattenseite kann der Zwilling sehr ja, sich schwer damit tun, eine Entscheidung zu treffen, weil er ja immer alle Seiten beleuchten will, aber auch verstehen will und bei allem was Gutes sieht und bei allem was Schlechtes sieht, weil er ja halt alles sieht, so ungefähr, und auch alles sehen will. Und ja, also Entscheidungsschwierigkeiten ist ein großes Schattenthema. Ein gewisses Chaos kann der Zwilling auch mitbringen, weil es einfach, ja, weil irgendwo die Struktur einfach sehr fehlt, dadurch, dass es so flexibel und anpassungsfähig ist und irgendwie ja, auch sehr in der Luft, sehr im Kopf sein kann dann dadurch. Kann das einfach sehr chaotisch sein, sowohl innerlich als auch äußerlich. Also ja, wilde Gedankengänge sind auf jeden Fall auch so eine Zwillingsfrequenz. Laute Gedanken. Und dadurch, dass der Zwilling ja auch irgendwie so eine Freude am Lernen hat, kann das aber natürlich auch dazu führen, dass er ja, dieses Muster sehr stark fährt von ja, ich muss noch das lernen und ich muss noch das lernen und ich muss noch das lernen. Also dieses auch da nie ankommen können und nie ja, mit dem sein können, was jetzt gerade da ist, sondern das Gefühl zu haben, dass da immer noch mehr zu entdecken und zu lernen ist und es noch andere Seiten, noch andere Facetten gibt. Also es ist ja einfach eine Frequenz, die extrem facettenreich ist und ja, es kann aber eben auch zu der Schattenseite führen, dass man da natürlich irgendwie auch so ein bisschen sich sehr drin verlieren kann und auch dann sich schwer damit tun kann, vielleicht eine eigene Meinung zu bilden und ja, Chaos habe ich schon genannt, Unbeständigkeit und Zuverlässigkeit, Sprunghaftigkeit, ja, das sind noch so Zwillingsschattenenergien, die da sein können, ne? Wir können ja alles in der Licht- und Schattenseite leben und kann sich halt so und so zeigen. Und dann kommt das vierte Haus, was mit dem IC eingeläutet wird. Und das vierte Haus, das ist eben die Energie von Krebs und dem Mond. Also die drei bilden ein Frequenzfeld. Und da geht es wirklich um das Zuhause und um die Kernfamilie, also um Familienthemen. Mutterschaftsthemen können da auch liegen. Und es ist vor allem die Frequenz der Gefühle auch und der Bedürfnisse. Und ja, sehr viel diese Fähigkeiten von Empathie, Einfühlungsvermögen und ich sag mal emotionale Intelligenz, das ist alles sehr diese Krebsenergie und ja, dieses Rückzug im Zuhause, wie das eigene Zuhause aussieht, kann man eben im vierten Haus, also was oder was das eigene Zuhause ausmacht und so weiter, also all diese Energien kann man da sehen. Der Mond zeigt eben auch ganz, ganz deutlich an, was du wirklich brauchst, um dich sicher und geborgen zu fühlen, um dich emotional stabil und genährt zu fühlen. Und natürlich haben wir alle irgendwo die gleichen Grundbedürfnisse und gleichzeitig zeigt halt das Horoskop, dass jeder da andere Schwerpunkte hat und nochmal andere Facetten stärker braucht als andere. Genau. Und deswegen, der Mond zeigt dir halt an, was es jetzt ist, was für dich wirklich ich sag mal, dein Fundament ist, was einfach notwendig ist, damit du ein zufriedenes, sicheres, stabiles, erfülltes, genährtes Leben führen kannst. Und gleichzeitig ist es eben auch die Energie von der Kindheit und Mutterschaft. Also in diesen Zeiten kann sich das dann einfach nochmal besonders zeigen oder in den Fokus rücken, die Energie, die da gespeichert ist. Das ist das vierte Haus. Dann haben wir, ach so, ja, und genau, Lichtseite ist eben wirklich großes Einfühlungsvermögen und ja, sehr tiefes Mitgefühl und eine Intuition, die fein ist, eine Fähigkeit, also quasi die, all diese Frequenzen und Energien, die wir mit Mutterschaft verbinden, die fühle ich da halt sehr. Also auch dieses emotional Raum halten und emotional jemanden zu nähren und für jemanden da zu sein, emotional und zu sorgen für jemanden aus so einer mütterlichen Energie heraus. Das ist da alles drin enthalten und ja, ich glaube, die eigene Gefühlswelt, also auch was die Gefühle, wie die Gefühle sich ausdrücken, zeigt auch vor allem der Mond an. Ja. Und in der Schattenseite ist natürlich der Mond oder das Krebszeichen. Ja, es kann auch einfach so im Rückzug sein, zum Beispiel, dass es sehr verschlossen wirkt schon. Es ist ja eine Wasserenergie und gleichzeitig aber auch eine initiierende, gebärende Energie da wieder mit drin. Und das heißt, es ist auch eine Energie, die auch Emotionen anstoßen kann, also eben was zu geben hat. Das ist dieses nährende Prinzip. Und genau, und da kann natürlich auch einfach emotional, ja, also ich glaube, im Krebs sind die Gefühle jetzt noch nicht so krass, wenn ich dahin fühle, aber trotzdem kann auch die Krebsenergie, wenn die sehr betont ist, kann schon auch dazu führen, dass es auch eine Herausforderung ist, mit den Gefühlen umzugehen. So. Und dass man irgendwie ja, vielleicht auch gewisse, also zum Beispiel habe ich, da kommen wir später noch ein bisschen in einer anderen Folge genauer zu, aber je nachdem, was für Planeten zum Beispiel im Krebs stehen, dann kann das einfach eine Energie sein, die zum Beispiel, wie bei mir, ich habe meinen Mars im Krebs und das ist dann manchmal ganz schön schwer ins Handeln zu kommen, weil der Krebs halt so gefühlsbetont ist, dass diese Macherenergie, diese Motivation und der Tatendrang vom Krebs einfach bei mir sehr gefühlsgesteuert ist. und auch sehr schwankend ist. Also auch da ist es eine Schattenseite von der Krebs- und Mondenergie, dass es etwas ist, was halt, ja, so wie der Mond mit Ebbe und Flut zu tun hat, ist es halt auch bei den Emotionen so, ne? Also da ist einfach, mal ist es super viel und dann ist halt auch wenig da. So, und dass es einfach sehr schwankend ist und sehr, ja, schon viel Bewegung da drin ist. Ja, ich glaube, das sind so die Schattenseiten, die mir da kommen. Also die Krebsenergie kann natürlich schon auch so ein bisschen in so eine Aufopferung fallen und so eine emotionale Überverantwortung und so ein alles bemuttern. Ist auch nicht immer gesund. Ab einem gewissen Ausmaß, genau. Weiter geht's. Fünftes Haus mit dem Zeichen Löwe. Und dem Planeten der Sonne. Das ist quasi, also die Sonne ist ja auch das, was man eben mit dem Sternzeichen verbindet. Und da ist die Frequenz einfach wirklich die von, ja, das große Licht und die Selbstverwirklichung. Also du als Zentrum, ja, du im Zentrum. Ich fühle eben zum Beispiel auch, dass die Sonne wirklich, also im Horoskop haben wir ja zig verschiedene Planeten und Zeichen und Häuser, wie ich ja gerade beschreibe. Und das ist deswegen ein riesiges Zusammenspiel und man kann das nicht so vereinfachen eigentlich, weil da fällt immer viel hinten über. Also es ist einfach ein riesiges Zusammenwirken. Und die Sonne in diesem Ganzen fühle ich wirklich wie so ein Dirigent von einem großen Orchester. Also sie hat einfach die wichtigste Rolle. Und ist wirklich einfach, ja, der ein zentraler Punkt, eine ganz wichtige Hauptenergie in deinem Horoskop. Und damit eben auch sehr verbunden mit dem, ja, was dich ausmacht. Also dein Licht, dein größtes Licht, also das, was dich auch zum Leuchten bringt. Und das fünfte Haus ist eben auch wirklich das, was dir, also wie du dich selbst verwirklichen möchtest, was dich da erfüllt und was du da brauchst. Und da sind eben auch so, also diese Löwe-Energie ist schon auch mit der Energie von Kindern assoziiert. Dieses kindliche Strahlen, was Kinder haben, diese Lebenslust, diese Lebensfreude und Lebendigkeit und einfach Freude am Leben und diese feurige Power, es ist auch wieder ein Feuerelement. Und da aber eben eine fixe Energie, also ein relativ stabiles Feuerelement, sag ich mal. Da ist wirklich diese kindliche Lebendigkeit, die in Kindern noch so stabil verankert ist, das verkörpert der Löwe und das fünfte Haus. Und deswegen sind theoretisch im fünften Haus dann auch eigene Kinder eingruppiert als Thema. Aber eben auch alles, wo wir uns selbst verwirklichen, auch als kreative, ja. Und auch, ich fühle auch da eine große Herzenergie mit dem Löwe und der Sonne und dem fünften Haus. Also, ja, das große Licht eben. Und die Schattenseite vom Löwen ist, dass er halt schon auch, also es ist ja auch diese Energie von einer Rampensau, also deswegen auch irgendwelche Künstler, Schauspieler, jeder, der auf einer Bühne steht, so ungefähr, dürfte irgendwo eine Löwe-Aktivierung haben oder eben im fünften Haus was haben oder eine stark betonte Sonne. Und diese Freude an Sichtbarkeit, am Gesehenwerden, am Selbstausdruck kann natürlich auch ein bisschen übersteigert dann in der Schattenseite in so Richtung Narzissmus gehen oder ja, sich irgendwie ja, alles tun, um gesehen zu werden, Egoismus, nur sich selbst sehen und sich selbst vielleicht auch ein bisschen besser darstellen, als man ist. und irgendwie, keine Ahnung, immer besonders auffällig sein oder besonders schön sein. Das sind schon auch so die Löwe-Schattenseiten, die da auftauchen können. Ja, ich glaube, das war's erstmal. Dann haben wir das sechste Haus mit dem Zeichen der Jungfrau und wieder dem Merkurplaneten. Und das finde ich halt einfach ein unglaublich schönes Bild auch, weil ich zu dem Merkur vor kurzem auch noch das von jemandem anders gehört habe. Dieses Bild, der Merkur ist der Messenger of God. Und dementsprechend natürlich auch das Zeichen der Zwillinge, weil der wird von Merkur beherrscht, aber auch das der Jungfrau. Und die Zwillinge sind ja ein Luftelement und sind flexibel. Und die lassen somit quasi die Worte Gottes, weil es ist ja das Kommunikationszeichen, das Zwillingzeichen, und die lassen die Worte Gottes durchfließen. Und die Jungfrau ist ein Erdzeichen, Erdelementzeichen, auch flexibel und ist auch mit dem Merkur verknüpft, also mit dieser Messenger of God-Energie. Und diese Jungfrau-Frequenz verkörpert dann dieses Wort Gottes. Also da landet es dann mehr im Körper und wird durch den Körper ausgedrückt und durch das Handeln und Dienen und Umsetzen wieder so ein bisschen mehr. Also die Jungfrau ist sehr fleißig. Und die Jungfrau sieht eben auch, also sie ist auch in der Schattenseite sehr kritisch. Unser innerer Kritiker ist die Frequenz. Aber in der Lichtseite ist ja dieses kritische Denken eben auch da, um zu sehen, wo etwas besser sein könnte, was man besser machen könnte, wie es besser sein könnte. Und genau, das heißt, das ist schon auch die Aufgabe der Jungfrau, wirklich Zustände zu verbessern und damit eben diese Botschaft Gottes durch das eigene Handeln und Verändern von Umständen wirksam zu machen. Genau, so fühle ich das da. Und ja, und da wird eben einfach wirklich in dieser Jungfrau-Energie fleißig, routiniert und ausdauernd immer wieder und immer wieder dran geblieben und gemacht und getan und hinterfragt und optimiert. Und es ist die Frequenz, die auch mit körperlicher Heilung einhergeht, wo also deswegen auch alles rund um Heil, also wirklich medizinische Berufe, pflegende Berufe, sowas, etwas, was heilend wirkt auf der körperlichen Ebene, das ist da in diesem Frequenzspektrum drin. Und durch das Erdelement ist es natürlich auch sehr, sehr mit der Erde und den Tieren verbunden, mit dem Körper. Und da geht es wirklich um die körperliche Gesundheit in diesem Thema der Jungfrau. Und ja, genau, das ist die Jungfrau-Energie, in der Schattenseite eben sehr überkritisch, sehr perfektionistisch und ja, dadurch eben auch sehr viel am Zweifeln und ja, was noch? Was ist noch Jungfrau-Schatten? Ja, ich glaube, das reicht erstmal. So, dann haben wir die waagerechte Linie rechts, den Deszendenten mit dem siebten Haus und dem Waagezeichen und der Venus. Und da ist wirklich die Energie der Partnerschaft. Also alles, wo man in einer engen Zweierbeziehung ist, vor allem natürlich die Liebesbeziehung, aber theoretisch auch beruflich oder in Freundschaften ganz eng oder so, können da sich zeigen. Und ja, und da ist eben alles, also die Waage verkörpert wirklich die Liebe, die Beziehung, die Partnerschaft und das Einanderspiegeln und auch natürlich dieses Prinzip vom Ausgleich und alles in Harmonie halten und harmonisieren. Also die Waage kann einfach extrem diplomatisch sein und hat wirklich große Skills in Sachen friedvoller Beziehung. Und das ist ja egal, auf welcher Ebene sich das eben ausdrückt, diese Beziehung. Also es betrifft, schließt natürlich jede Form von Beziehung ein. Die Waage kann einfach unglaublich gut harmonisieren und spüren, was ein Gegenüber braucht und das geben. Und genau, sie ist auch ein Luftelement, ist aber ein Luftelement, was initiiert, also wo wirklich auch auf dieser, also die Waage führt quasi auf der Beziehungsebene einfach, weil sie da so genau spürt, was ein Gegenüber gerade braucht. Und was es braucht, um wieder einen Ausgleich herzustellen, um wieder Harmonie herzustellen und in die eigene Mitte zu finden. Das ist die Waage-Essenz. Und ja, Schönheit, Kreativität ist da natürlich auch mit der Venus wieder mit dabei. Also wo der Stier ja auch sich sehr sinnlich und auf Schönheit fokussiert zeigen kann. Die Waage genauso. Und in der Schattenseite ist die Waage oder die Venus, aber also vor allem das Zeichen Waage, eben auch einfach sehr harmoniesüchtig und kann dann schlecht Nein sagen, sich schlecht abgrenzen und kann sich dann auch sehr in einer Beziehung verlieren, weil es so den Fokus auf das Gegenüber hat und was der andere braucht oder will in einer Beziehung. Und dementsprechend ist die Waage in der Schattenseite auch quasi das Zeichen für das Thema People-Pleasing und Fawn-Response. Das ist so ein bisschen meine bisher ja, vorsichtige Beobachtung, Selbststudie, dass ich quasi mit den Menschen, wo ich ein starkes Thema rund um Grenzen, um People-Pleasing, nicht Nein sagen können, sich sehr anpassen und so weiter, wo das sich so zeigt, dass da meistens da auch irgendwo eine vage Thematik sich zeigt. Und ja, die Waage ist eben schon auch so ein Zeichen, würde ich sagen, die ist sehr auf Frieden fokussiert und ist bereit, da halt viel zu opfern für so in der Schattenseite. Genau, dann haben wir das achte Haus mit dem Skorpion und dem Pluto. Und das achte Haus, oder da finden wir halt eigentlich alles, was so ein bisschen tabu ist. Also das Thema Tod, Neugeburt, Sterben. Wir haben da das Thema Trauma und Machtlosigkeit und Machtmissbrauch. Wir haben, also das sind jetzt erstmal so ein paar schöne Schattenthemen direkt. Wir haben, also ja, Skorpion steht für den Schatten, deswegen kommen sie wahrscheinlich direkt, weil das wirklich die Frequenz ist, wo alles, was wir verdrängen, alles im Schatten, alles Abgelehnte, das ist dort zu finden. all der Schmerz, der emotionale Schmerz, also Skorpion ist wieder ein Wasserelement und ein fixes Wasserelement, das heißt, es ist sehr stuck teilweise dann und alles, was wir da, ich sag mal, in uns reinfressen und verdrängen und runterdrücken, das ist Skorpion. Und das ist eben sehr oft mit Trauma und mit Schmerz verknüpft. Und ja, vielleicht auch mit Erlebnissen eben von Machtmissbrauch und Unterdrückung. Oder Kontrolle, das ist auch sehr skorpionisch. Also Skorpion behält gerne die Kontrolle und tut sich sehr schwer, Kontrolle loszulassen und ist da auch, ja, kann sehr festgefahren dann auch so sein im Sinne von so nicht anders. Und ja, Skorpion ist schon auch eine Energie, gerade weil da, also es ist die Energie der Tiefe. Also ich finde als Lichtseite, ich mag ja die Skorpion-Energie, weil ich diese Tiefe liebe, die da halt mitkommt, die uns eben ein Pluto schenkt oder eben das Skorpion, das achte Haus. Da ist unglaublich viel Tiefe und Intimität, Verletzlichkeit. Auch die Sexualität als Tabuthema ist da einsortiert. Ja, das ist alles so Skorpion. Und ja, ich glaube, das reicht erstmal dazu. Dann haben wir neuntes Haus mit dem Zeichen Schütze und dem Planeten Jupiter. Und da geht es dann wieder aus der tiefsten Tiefe quasi geht es dann in die großen Höhen, weil der Schütze wirklich dann nach großen Zielen strebt und ja, die Welt entdecken und bereisen will und ja, forschen will und da ist schon, also wirklich ein großer Forschergeist und Entdeckergeist. Und egal, ob es jetzt darum geht, wirklich große Fernreisen zu machen auf der Welt, real oder innerlich weit zu reisen und sich innerlich zu erforschen, weil die Psychologie ist da auch einsortiert. Und der Glaube und das intuitive Wissen, die intuitive Weisheit, das ist auch alles Schütze. Und genau, das ist alles Schütze und neuntes Haus und Jupiter. Es ist auch die Frequenz von Erfüllung und Fülle und ja, eben großen Zielen, Hoffnung, Optimismus. Und ein tiefes Studium von Themen, aber genauso auch dann die Weitergabe von dem Gelernten, von den Erkenntnissen, also das Lehren, aber auch das Studieren in der Tiefe. Genau, das ist alles Jupiter oder Schütze, neuntes Haus. Und in der Schattenseite, ja, ist das schon auch eine Energie, die kann so ein bisschen besserwisserisch machen oder größenwahnsinnig. und ja, lässt sich da auch sehr gern ungerne reinreden. Und ja, kann da auch so ein bisschen in diesem Good Vibes Only, würde ich sagen, hängen. Und ja, es ist ein Feuerelement, aber in flexibel, also sehr anpassungsfähig. Und ein sehr lebendiges Feuer dann durchaus auch wieder. Also gut, Feuer ist immer mit Lebendigkeit assoziiert. Ja. Aber da glaube ich, habe ich genug zugesagt. So, zehntes Haus am MC oben in der senkrechten Linie. ist assoziiert oder verbunden mit dem Steinbock und dem Saturn. Und da haben wir die Energie von Verantwortung, von Führung, von Disziplin und Struktur und Erfolg, von dem beruflichen Wirken, von Regeln, Gesetzen, Grenzen, in der Schattenseite auch dann wieder Kontrolle so ein bisschen. Genau. Und ich fühle wirklich vor allem Saturn als Planeten wie so eine liebevolle, väterliche Energie, die, ja, die uns eben einfach, also die einen Weg vorgibt und die sagt so und so nicht und die uns wirklich fördert und fordert. Also Saturn und Steinbock und das 10. Haus, das ist auch wirklich das, wo du in deiner Essenz, ich sag mal, dazu berufen bist, Experte oder Expertin zu werden. Und ja, genau, wo harte Arbeit sich auszahlen wird und wo es ein Stück weit aber auch irgendwie keinen Weg drumherum gibt. Also jeder Mensch hat mit ungefähr, ich glaube zwischen 28 und 30, seinen Saturn-Return, wo der Saturn, der jetzt quasi am Himmel wandert, genau da ist, wo er zum Zeitpunkt deiner Geburt war. Und das ist immer wieder eine intensive Zeit, wo wir wirklich nochmal auf einer tieferen Ebene erwachsen werden und entweder wirklich mal die ersten Früchte quasi ernten von harter Arbeit oder aber wo das Leben nochmal richtig unbequem wird und die Seele dann sehr laut spricht, oder Saturn in dem Fall, und uns wirklich Grenzen setzt und uns wirklich richtig fordert, gewisse Aufgaben anzunehmen und eben Verantwortung für gewisse Themen zu übernehmen, die sich dann da eben im Horoskop zeigen können. Und genau, das ist die Energie. Dann haben wir das 11. Haus mit, achso, in der Schattenseite eben ist das, kann das sehr kontrollierend wirken, sehr engstirnig, sehr konservativ. Also gut, konservativ ist ja nicht unbedingt immer schlecht, aber ja, in der Schattenseite ist es halt eine Energie, die nicht offen für Neues ist, die alles halt nur bewahren will, wie es ist. Und es ist schon auch diese Frequenz von, wo es darum geht, ein Erbe zu hinterlassen. Was hinterlassen wir auf dieser Welt, wenn wir gehen? Es ist wirklich etwas, was sehr langfristig und in die Zukunft denkt. Und da eine große Verantwortung für übernimmt. Und gleichzeitig ja, kann das natürlich auch sehr ernst, also es ist eine ernsthafte Energie. Und in der Schattenseite kann dann natürlich die Leichtigkeit und die Lebendigkeit und die Freude halt verloren gehen, weil man dann sehr verbissen irgendwie werden kann. Oder auch sehr hart und sehr streng und sehr eng in den eigenen Grenzen. Ja, das ist Saturn in der Schattenseite. Genau, dann haben wir im 11. Haus den Wassermann zusammen mit dem Planeten Uranus. Und das ist eine Frequenz von Befreiung, von ja, Strukturen, die nicht mehr dienen. Also großer Freiheitsdrang, Veränderungen, also das, was wirklich etwas, also die Frequenz, die wirklich was verändern will in der Welt und auch was verbessern möchte, aber ein bisschen anders als die Jungfrau, denkt der Wassermann da wirklich einfach größer. Das sind die größeren Visionen, die großen, sowas wie der Weltfrieden und die Hippie-Bewegung, das ist alles sehr wassermännisch geprägt. Und der Wassermann schaut eben einfach kreativ und innovativ. Es ist ein Luftzeichen und ein fixes Luftzeichen. Also er schaut einfach wirklich von sehr weit oben auf eine Situation und ja, entwickelt eine Vision dafür oder ja, hat da einfach ein sehr hohes Bewusstsein. Es ist auch diese Frequenz von dem hohen Bewusstsein, also quasi die höchste Form der Kommunikation, die Telepathie. Das ist quasi Wassermann. Also dementsprechend ist das ein Zeichen, was einfach am objektivsten sein kann von allen, weil es sich so rauszoomen kann und von oben drauf gucken kann und so viel überblicken kann dabei, so viele Zusammenhänge und Netzwerke sehen kann. Das ist auch das Zeichen der Netzwerke und Community und Gemeinschaft und damit auch auf innerer Ebene vom Nervensystem spannenderweise. Und es ist ja, also auch mit Technik und so elektrischen Impulsen, also eine sehr schnelle Energie verbunden. Das heißt, diese Veränderung kann dann auch gerade mit Uranus schon mal so ein bisschen schockartig kommen. Deswegen Schocktrauma ist auch mit Uranus, kann mit Uranus verknüpft sein. Und das ist wirklich so ein Systemsprenger. Also auch was Rebellisches schwingt damit. Und ja, so wie die Rebellen ja auch irgendwie für eine Veränderung losgehen. Das macht eben der Wassermann auch und kann dabei auch sehr stur sein und an einer Vision festhalten. Ja, das ist der Wassermann. Genau, Gemeinschaft habe ich schon genannt. Freundschaft ist dem auch zugeordnet. Ja, kreatives Denken. Genau. Und in der Schattenseite kann der Wassermann halt sich so weit rauszoomen, dass er schon auch mit Dissoziation verknüpft sein kann und damit eben gar nicht mehr richtig präsent sein zu können. Und der kann auch sehr kühl und distanziert wirken, aber ein bisschen anders als, also der Steinbock, das, der kann das ja auch durch seine Ernsthaftigkeit und vielleicht so Verbissenheit. Der Steinbock ist ja ein Erdzeichen, was wieder initiierend wirkt. Und die Erde ist ja nun mal einfach auch sehr, ja, sehr stabil und hält auch fest. Und der Wassermann ist ein Luftelement, was nicht beweglich ist. Also der hält dann auf einer anderen Ebene fest, nur halt eben von oben. Und genau. Das ist der Wassermann in der Schattenseite, kann also ja einfach ein bisschen unnahbar wirken und gleichzeitig irgendwie ein bisschen schrullig, weil Wassermann auch die Frequenz von der Einzigartigkeit ist und davon eben, das geht halt mit dieser Energie der Freiheit und Befreiung einher, weil der Wassermann will halt, ja, dass alle, ich sag mal, alle Mauern fallen gelassen werden, die unfrei machen im Innen und im Außen. Und wann sind wir unfrei? Dann, wenn wir uns selbst in unserer Essenz nicht leben können. Und gleichzeitig ist eben der Wassermann auch, deswegen dieses höhere Bewusstsein, weil er schon auch das Kollektiv sieht. Also er ist auch die Frequenz von dem, von Globalität, vom Kollektiv, von dem Netzwerk, was alle verbindet. Und Gemeinschaft eben, so. Und Zugehörigkeit. Und das ist eben das Interessante, dass der Wassermann sowohl dafür steht, dass wir unsere Einzigartigkeit leben, als auch eben, dass wir eine Zugehörigkeit finden. Aber ja, in der Schattenseite kann dann der Wassermann natürlich auch irgendwie so sehr sich in seine Einzigartigkeit reinsteigern, und so ein bisschen in seiner Sturheit, dass er dann natürlich auch sich einfach immer wie ein Alien fühlt und nirgendwo richtig zugehörig fühlt und es dann sehr schwer fällt, das Herz zu öffnen durch diese große Distanz die der Wassermann dann auch einnehmen kann. Und genau. Ja, das ist Wassermann. Ich muss gerade an diesen, ich glaube, Vorschau oder so von diesem Film Zurück in die Zukunft denken, der da dieses fliegende Auto mit dieser Zeitreise kreiert hat. Das ist schon sehr wassermännisch, weil Wassermann ist nämlich auch mit der Technik assoziiert und mit dem Thema Zukunft und Fortschritt und so. Die KI ist da einsortiert. Und wir haben jetzt auch seit kurzem den Uranus, den Wassermann-Planeten also, im Zeichen der Zwillinge. Und das ist einfach der Archetypus für die KI. Und das wird jetzt die nächsten 7 Jahre uns alle begleiten, kollektiv. Und ja, Uranus ist jetzt eben gerade dabei, kollektiv unser aller Denken und unsere Art zu kommunizieren, also all diese Zwillingsenergien zu lernen, uns auszutauschen, zu handeln. Der Zwilling ist auch die Energie vom Handel. All das wird jetzt Uranus verändern. Ich bin mal gespannt, was da so passieren wird die nächsten Jahre. Aber ja, also wer jetzt noch denkt, die KI verschwindet wieder, das wird vermutlich nicht passieren. Genau, dann haben wir das 12. Haus, das letzte Haus, das ist mit dem Zeichen der Fische assoziiert und dem Planeten Neptun. Und da ist diese Energie von auch wieder Rückzug. Also es ist auch ein Wasserelement, ein flexibles Wasserelement. Aber ein bisschen anders als beim Krebsrückzug oder Skorpion, kann ja auch sehr verschlossen wirken. Also das sind alles, diese Wasserelemente gehen halt einfach sehr nach innen. Und also alle drei Zeichen. Und das Fischezeichen ist da einfach das, die Frequenz, wo aber aktiv teilweise auch in einen größeren Rückzug gegangen wird. Also oder etwas nicht nur innerlich verdrängt und weggesperrt wird, sondern auch im Außen. Also die Fischefrequenz beinhaltet halt auch ein aktives, also in der Schattenseite, auch ein aktives Vertuschen, ein aktives Verstecken oder Täuschen, Illusionen. Weil die Fischefrequenz auch das ist, was wir nicht sehen wollen, das ist Skorpion, sondern was wir nicht wollen, was andere sehen. Das kann die Fischeseite in der Schattenseite halt sein. Ne? Also da werden eben auch so Sachen wie Gefängnisse oder Altenheime, also wo jemand hingeht, um zu sterben. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt. Palliativstation? Ich weiß nicht mehr. Genau, sowas, das wird dazu geordnet. Das ist schon auch die Schattenseite Fisch. In der Lichtseite ist der Fisch oder sind die Fische die, ich würde mal sagen, die intuitivste Frequenz. Also was heißt die intuitivste? Also alle Wasserzeichen sind sehr intuitiv. Aber die Fischefrequenz hat die stärkste Anbindung an das Göttliche dabei. Also für mich ist das die Frequenz, wo auf einer energetischen Ebene, also schon sehr feinstofflich, also wo Grenzen immer mehr verschwimmen und wo die Feinstofflichkeit sich erhöht und die Spirits dann eben auch schon, also der Zugang zur Anderswelt, die Verbundenheit zu allem, was ist, zum Göttlichen, die ist einfach unglaublich stark in dieser Fischefrequenz. Und diese tiefe, tiefe, bedingungslose Liebe, die uns eigentlich nur Gott schenken kann, das ist Fische. Und es ist auch einfach eine Energie, die dadurch das größte Mitgefühl, glaube ich, aufbringen kann, weil sie so nah an dieser Urquelle dran ist und die größte und tiefste Verbundenheit fühlen kann. Das ist Fisch in der Lichtseite. Also, oder Neptun auch natürlich. Da ist einfach eine unglaublich große Verbundenheit und Frieden. Auch da wieder, also ein bisschen anders als die Waage, ist ja auch sehr, sehr friedenorientiert oder sehr fähig, Frieden zu kreieren. Aber die Waage macht es halt schon auch ja, sehr aktiv und durch eigenes Verhalten, eigene Anpassung an ein Gegenüber. Und in der Fischefrequenz ist der Frieden wirklich einfach energetisch, wie soll ich das sagen? Ja, es ist halt einfach die höchste Form der Verbundenheit. Punkt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und das bringt natürlich Frieden mit. Und es ist eine Energie, die ist unglaublich flowig. Also da ist wirklich viel Fluss und eine große, große Fähigkeit der Hingabe an das größere Ganze, an das Göttliche, an das, was da durchfließen möchte. Deswegen dieses Thema der Energieheilung fühle ich sehr bei den Fischen. Und ja, wirklich die Heilung mit der Liebe Gottes quasi, so auf der energetischen Ebene und mit tiefem Mitgefühl. Und ja, es ist eine ganz große Hingabe an diesen Fluss des Lebens. Und ja, im 12. Haus finden wir eben auch wirklich alles, was was schon auch sehr transzendental ist. Also ja, aufgestiegene Seelen, die bereits gestorben sind, Spirits. Das ist auch eine sehr introvertierte Energie. Und also wenn jemand da im 12. Haus sehr viele, oder wenn jemand im 12. Haus Planeten hat, das ist schon auch ein Zeichen für eine große Introvertiertheit. Also dass man da wirklich auch viel, viel Rückzug braucht. Und viel Stille. Genau, in der Schattenseite eben kann das sich auch dann sehr, also da, durch diese große Grenzenlosigkeit und diese große Anbindung und Intuition und dieses Träumerische, was da auch mitschwingt und diese Gefühle und das große Mitgefühl und also die nehmen ja alles wahr. Die Fische sind verbunden mit allem, was ist. Daher diese Grenzenlosigkeit. Das kann natürlich eben auch in der Schattenseite dazu führen, dass eben Grenzen fehlen. Oder dass, ja, dass da wirklich sich auch irgendwo verloren wird und man sich eben vielleicht auch selber irgendwo täuscht. Oder nach oben in die geistige Welt flüchtet, statt auf der Erde zu sein. Genau, das ist Fische. Und ja, ich glaube, das ist jetzt für heute wahrscheinlich erstmal genug. Und du kannst dann schauen, wo du jetzt, in welchem Haus, in welchem Kuchenstück du deine Planeten stehen hast und in welchem Zeichen. Und du kannst ja einfach die Symbole der verschiedenen Planeten googeln und dich da dann mal durch dein Horoskop ein wenig durchforschen und dabei auch beobachten, ja, ob da vielleicht mehrere Planeten eng zusammenstehen. Das ist auf jeden Fall auch, glaube ich, im ersten Schritt schon mal eine spannende Sache, weil die Energien dann auf jeden Fall auch schon mal, also ich gehe da noch später drauf ein, aber Das ist, glaube ich, auch schon was Schönes, weil das immer was sehr Besonderes ist, wenn da mehrere Planeten nah beieinander sind. Das ist auf jeden Fall dann ein wichtiger Punkt in deinem Horoskop, sagen wir das jetzt einfach erstmal so. Und genau, ansonsten ist der Anfang, ein Horoskop zu lesen, eben wirklich zu schauen, wo steht deine Sonne, dein Mond und dein Aszendenten? Also der Aszendent steht ja immer an der gleichen Stelle, aber welches Zeichen ist da? Und sind im ersten Haus Planeten. Das ist quasi dein Aszendent. Also alles, was im ersten Haus ist, ist dein Aszendent. Und vor allem die Energie, die da waagerecht durch diese waagerechte Linie angeschnitten wird, das ist die Hauptenergie. Falls man mehrere Zeichen da hat. Und ja, und das ist eben zum Beispiel, der Aszendent beschreibt einfach, dass ja auch wie andere dich wahrnehmen und wie du auf andere im ersten Eindruck wirkst. Und ja, was aber eben auch zum Beispiel wichtig ist in deinem Auftreten, was du dir erlauben darfst, wie du wirken darfst auf andere. Und im Englischen sagt man auch Rising Sign zum Aszendenten. Also es ist eine Energie, die mehr werden darf und die du immer tiefer verkörpern darfst. Und wo ich auch fühle, dass gerade der Aszendent wirklich die Energie ist, die Frequenz ist, die du eben über dein Leben eingeladen bist, immer tiefer zu verkörpern. Und dann einfach dadurch, dass du existierst, ganz leicht anderen ja, frequenztechnisch zur Verfügung stellst, weil das halt etwas ist, was andere direkt spüren bei dir. Und was damit, also dadurch, dass es der Aszendent ist ja das, was andere als erste Energie unbewusst oder bewusst wahrnehmen. So. Und das ist natürlich was, was dann auf andere sehr intensiv einwirkt. Und wodurch du einfach, wenn du energieheilerisch tätig bist zum Beispiel oder überhaupt heilerisch tätig bist, kannst du halt dir bewusst werden, dass das eine Energie ist, die du einfach anderen zur Verfügung stellst, ohne dass du da irgendwie dir dessen auch nur bewusst bist. Und natürlich ist das mit allen Frequenzen so, die wir verkörpern. Ich fühle aber irgendwie, bei dem Aszendenten hat das ein anderes Gewicht, weil das eben ja einfach eine Energie ist, die, die uns so stark ausmacht und die unseren Körper auch so stark ausmacht. Durch dieses, ne, das erste Haus ist halt einfach auch der Beginn der Verkörperung und das, was wir immer mehr verkörpern werden. Und ja, das dazu noch, dass du mal dir deinen Aszendenten genauer anschauen kannst. Und ja, dein Sonnenzeichen ist einfach wichtig, weil es wirklich dein großes, großes Licht beinhaltet und das, was ja, wo du einfach am meisten leuchten und strahlen kannst und was dich wirklich zu einem großen Teil oder was dich sehr sichtbar macht und sehr, ja, was eine große Gabe, ein großes Geschenk einfach auch ist. Ne? Dieses Thema Selbstverwirklichung und Sichtbarkeit von der Löwe-Frequenz, die da ja mitschwingt durch das Sonnenzeichen. Das ist einfach das, ja, Teil deines Wirkens dann definitiv auch. Wie auch immer du, wofür auch immer du auf dieser Welt bist, das kannst du ja eben durchaus auch sehen, weil du dann an dem MC, an dem Berufungspunkt zum Beispiel in dein Berufungsfeld eintauchen kannst oder mit dem Saturn oder dem Steinbock-Thema. Das ist ja auf jeden Fall etwas, wo diese Energie von Beruf und Erfolg eine Rolle spielt. Das sechste Haus ist auch das Angestelltenverhältnis, kommt mir gerade noch. wo ich bei dem Thema Beruf kurz war, weil wir da eben auch in der Jungfrau-Energie, in so einer dienenden Energie sind. Und das kann dann auch das Angestelltenverhältnis sein. Also wenn du nach einem Job suchst, kannst du da auch mal schauen. Und ja, was ich sonst empfehlen würde, ist eben wirklich sich auseinanderzusetzen mit Sonne, dem Mond als Gefühlswelt und Bedürfnisse, was du wirklich dringend brauchst, damit du dich genährt fühlst, damit du dich sicher und geborgen fühlst in deinem Leben, angekommen sein kannst und ja, was für ein Umfeld du brauchst und so weiter. Genau, und der Aszendent. Das wäre jetzt so mein Rat, aber ich habe ja jetzt nicht ohne Grund alle 12 Archetypen einmal kurz erklärt, weil ich eben fühle, dass es auch wichtig ist, dass du siehst und fühlst, wie vielschichtig das alles ist. Und eben, wenn du dein Horoskop siehst, dann siehst du ja eben auch, wo die verschiedenen Planeten sind und kannst ja dann schon mal da schauen, wo zum Beispiel vielleicht mehrere zusammenkommen, weil das eben, wie gesagt, eine sehr wichtige Bündelung dann immer ist von Energien. Und dann ist eben, wenn wir uns dann mit Sonne und Mond beschäftigen, natürlich ist auch so, dass die Energien zusammenkommen. Also wenn du jetzt zum Beispiel, also ich habe meinen Mond in der Waage, aber im 8. Haus. Das heißt, meine Gefühlswelt zum Beispiel ist relativ ausgeglichen mit dem Mond. Also ich habe weniger krasse Gefühlsausbrüche oder Intensitäten, extreme Gefühle als ja, jemand mit einem Skorpionmond. Aber gleichzeitig habe ich den Mond im Skorpionhaus. Und das bringt schon auch eine große Tiefe mit und eine gewisse Intensität. Und diese Skorpion-Themen eben, das ist zum Beispiel für mich einfach etwas ist, was mir sehr leicht fällt dadurch, auch weil es einfach auch ein großes Bedürfnis ist, dass ich hinter Fassaden blicke, weil das kann der Skorpion. Der Skorpion sieht ja in die Tiefe und in das, was verdrängt wurde und dementsprechend auch hinter ein Ego, hinter eine Fassade. Und für mich ist Tiefgang und Intimität und Verletzlichkeit ein riesengroßes Bedürfnis und genauso eben aber auch friedvolle, liebevolle Beziehungen. Und natürlich hat jeder Mensch das Bedürfnis danach, aber nicht jeder Mensch hat einen Vagemond. Und dementsprechend sieht man einfach irgendwo, dass das nochmal exponiert ist und dass es eben, und so ist es auch bei mir passiert, in der Schattenseite dann dazu führen kann, dass ich mich zum Beispiel eher mal schwer tue, mich aus Beziehungen zu lösen, weil mein Bedürfnis nach Beziehungen so groß ist. Und oder dass dann da ungesunde Abhängigkeiten entstehen. Das ist dann zum Beispiel die Schattenseite von diesem Mondplacement, was ich habe. Und wo jetzt das Leben mich jetzt gerade in Umstände geschmissen hat, wo ich mal wirklich auf sehr unbequeme Weise aufgefordert war, dieses Bedürfnis mal für eine gewisse Zeit hinten anzustellen und ja, mal mehr zu lernen, was ich alleine kann, ohne andere zu brauchen, ohne die Beziehung zu anderen immer zu brauchen und diese Verbindung. Und damit meine Unabhängigkeit zu stärken und meine Autonomie. Genau. Und so kann das Leben dann spielen. Und das wollte ich nur gerade mal als Beispiel reinholen, dass du fühlen lernen kannst, dass natürlich die Planeten in den Zeichen, also der Planet ist ja quasi ein Archetyp schon mal. Also der Mond ist eben die Gefühlswelt. Oder die Bedürfnisse. Und das Zeichen, in dem der Mond ist, das zeigt eben ein Stück weit, wie sich das ausdrückt. Und das Haus, in dem der Mond ist, ist einfach eine weitere Schicht, in dem, wo und wie sich das zeigen kann. Also in welchen Lebensbereichen besonders oder ja, auf welche Weise, genau. Und ja, das heißt, und das braucht dann eben einfach Übung, beziehungsweise da kannst du dann natürlich ganz wundervoll sowas mit der KI besprechen, dass du dann die verschiedenen Kombinationen, also zum Beispiel die Sonne im Widder im vierten Haus, so, dass du diese Kombination auch natürlich dann der KI sagen kannst, hey, erklär mir doch mal bitte, wie sich sowas ausdrücken kann. Kann ich dir auf jeden Fall schon empfehlen, das mal mit reinzubeziehen. Und gleichzeitig habe ich ja diese Archetypen gerade grob erklärt und du kannst es schon auch einfach so ein bisschen zusammenpuzzeln. Also die Widderenergie bringt halt eben diesen Pioniergeist, dieses Vorangehen, dieses Machen, diesen großen Tatendrang und auch diese große Unabhängigkeit. Also auch da merkt man wieder, Widder und Waage stehen sich gegenüber. Auch das ist kein Zufall in der Astrologie. Und Waage ist eben das Beziehungszeichen. Und der Widder ist eben das Zeichen vom Ich, also der Unabhängigkeit und Autonomie. Und die Waage ist die Bindung. Also es ist einfach immer wieder faszinierend. Genau, und wenn jetzt eine Sonne theoretisch dann im Widderzeichen wäre und dann im vierten Haus, bringt halt das vierte Haus da wieder so eine mütterliche Energie mit rein und eine, die sehr viel empathischer ist als, ich sage jetzt mal eine Widdersonne im fünften Haus oder im ersten Haus, ne, wo sie dann komplett in ihrer Energie wäre. Genau, und diese Krebsfrequenz von dem vierten Haus bringt da dann halt zum Beispiel etwas Empathie und mehr Zugang zu den Gefühlen mit rein. Und mehr Achtsamkeit für die Gefühle von anderen und von sich selbst. Ja, also so kann sich das dann eben vielschichtig zeigen. Und ich hoffe, damit ist klar geworden, warum ich das immer so schwierig finde, wenn man sagt, ja, ich bin jetzt, keine Ahnung. Also ich bin zum Beispiel tatsächlich ja Sternzeichen-Zwilling mit Mond in der Waage und Aszendent Wassermann. Und das klingt, also das wird ja nicht annähernd dem gerecht, was mich ausmacht, weil das eben so viel schichtiger ist. Und wie ich es gerade ja schon anhand des Beispiels mit dem Mond gebracht habe, hat meine Gefühlswelt ja durchaus einige Tiefe und mein Bedürfnis nach Tiefe und Intimität ist riesig, weil dieser vage Mond im achten Haus ist. So, zum Beispiel. Genau, ich glaube, damit belasse ich's und ich wünsche dir jetzt erstmal viel Freude heute beim Eintauchen und es wird bestimmt noch, also auf jeden Fall eine weitere Folge dazu geben. Ich bin gespannt, wie dir das Format gefällt und ja, bis zum nächsten Mal.